Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Donald Trump hat heute seine erste Rede vor der UN-Vollversammlung gehalten. Über diese Rede müssen wir und werden wir reden. Und wir nehmen dies zum Anlass, einmal zu fragen, was können eigentlich die Vereinten Nationen, die UNO, was kann die UNO weltpolitisch eigentlich bewirken? Sie soll den Weltfrieden wahren. Kann das die UNO? Das ist die Frage. Kriege, Krisen, Vertreibung, Hunger, Missachtung von Menschenrechten, dies alles geschieht ja vor unseren Augen, vor den Augen der Welt. Und was tut die UNO? Darüber wollen wir heute Abend reden, bis 21 Uhr mit unseren Gästen und dann mit Ihnen. Sie können aber bereits anrufen, wenn Ihnen etwas zur UNO einfällt, was Sie kritisieren, was besser sein könnte, dann 08000 441 777. Also 08000 441 777. Zu Gast im Studio in Berlin ist Gunther Pleuger. Er sagt von sich, mein Leben war die UNO. Er leitete 2002 die Leitung der deutschen Vertretung bei der UNO und vertrat bis 2006 Deutschland im Weltsicherheitsrat. Guten Abend, Herr Pleuger.
Guten Abend, Herr Bormann.
Ein schöner Satz, mein Leben war die UNO. Ist dies heute auch noch?
Ja, man kann sich natürlich nach so langer Zeit davon nicht trennen. Und ich verfolge natürlich nach wie vor mit großem Interesse, wie es weitergeht und habe heute natürlich auch mich sehr informiert über das, was heute in der Generaldebatte am ersten Tag passiert ist.
Darüber reden wir dann und ich freue mich, dass Sie dabei sind, denn Sie haben eine Menge Erfahrung und können das sicherlich auch analysieren und einschätzen. Dr. Christian Stock ist Politikwissenschaftler an der Uni in Halle-Wittenberg. Sein Forschungsschwerpunkt ist unter anderem, aber ich glaube, es ist sein Schwerpunkt, die UN. Guten Abend, Herr Stock.
Guten Abend.
Warum die UN als Politikwissenschaftler?
Weil sie trotz aller Schwächen doch die zentrale Staatenorganisation auf der Welt ist und eine Funktion erfüllt, trotz all ihrer Schwächen, die heute und ich denke auch in naher Zukunft keine andere Organisation erfüllen kann.
Das ist ein Satz, den wir uns merken müssen. Vielleicht gibt es Kritik von den Hörern, die sagen, die UN erfüllt das ja gar nicht und Sie sagen, sie kann etwas erfüllen. Was das sein kann, darüber reden wir. Dritter im Bunde sitzt in New York, Georg Schwart ist unser Korrespondent in New York. Da muss ich sagen, nicht guten Abend, sondern guten Tag, denn es ist ja Nachmittag. Hallo. Guten Abend, Herr Schwarte.
Hallo.
Wir fangen gleich mal mit dem Aktuellen an. Donald Trump heute vor der Vollversammlung. Welche Tonlage hat denn der amerikanische Präsident gewählt?
Ja, wenn man das so einfach sagen könnte. Wir haben mehrere Donald Trumps erlebt, wie schon häufiger in der Vergangenheit. Da gab es den Teleprompter Trump, der abgelesen hat, und den wild meandernden Trump. Heute haben wir den teilweise Staatsphilosophen Trump erlebt, aber auch eben den Mann, der, und das muss man sich in Erinnerung rufen, eine Rede hielt im Weltsaal der Vereinten Nationen. Die Organisation, die gegründet wurde, einmal nach den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, um die Menschheit vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Und da steht dieser Donald Trump im Weltsaal und droht offen Nordkorea die totale Zerstörung an. Das war schon ein sehr denkwürdiger Tag. Und die Tonlage da, ja, schrill, deutlich, drohend, nicht nur Richtung Nordkorea, auch Richtung Iran. Er hat die Achse des Bösen, diesen Begriff kennen wir ja, neu vermessen. Nordkorea und Iran sind immer noch drauf. Die beiden hat er sozusagen ins Fadenkreuz gerückt. Und einem Land in diesem Weltsaal die totale Zerstörung anzudrohen, wenn man sich bedroht fühle weiterhin durch Nordkorea, das hatte schon Qualität. Da gab es Staunen.
Gestern hat er die UNO kritisiert, zu bürokratisch, kostet zu viel Geld. Hat er die Kritik heute nochmal wiederholt oder hat er sich zurückgehalten?
Nein, gestern war gewissermaßen der UN-Reformtag und da gab es ja sogar eine ausgestreckte Hand. Da saßen zwei ziemlich beste Feinde, merkwürdige Koalition, Antonio Guterres und dieser Donald Trump gemeinsam im Boot, ruderten sogar in die gleiche Richtung, alle beide, weil beide sagten, diese UNO muss dringend reformiert werden. Antonio Guterres ist mit dem Ziel angetreten, als der große Reformer, der diesen Laden aufräumen will, der Doppelstrukturen abschaffen möchte, der den Amerikanern in diesem Fall übrigens auch sehr entgegenkommen wollte, denn er weiß, wir brauchen die USA. 22% des Budgets kommen aus Washington. Und wenn Donald Trump und Washington, es wird mutmaßlich nicht so kommen, aber sollte er eines Tages sagen, mir reicht's, wir streichen Gelder, dann gehen hier am East River nach und nach auch die Lampen aus.
Gut, über diese Ankündigung, eventuell Gelder zu streichen, sprich bei der UN zu sparen, darüber müssen wir reden, auch über die Folgen. Herr Pleuger, Sie sind kennen alle Räumlichkeiten der UNO. Sie wissen auch, wie das vor sich geht. Sie haben diese Rede verfolgt von Trump. Welchen Eindruck haben Sie? Ist das eine Rede, die in diesen, wie das Herr Schwarte gesagt hat, in diesen Weltsaal gehört?
Ja, das ist sicherlich eine Rede, die in den Weltsaal gehört. Die Generalversammlung fängt ja jedes Jahr mit einer Woche der Außenminister, Staats- und Regierungschefs an. Und das ist der Platz und die Zeit, wo man grundsätzliche Reden halten kann. Die Rede von Herrn Trump war natürlich schon ein ziemlich starkes Stück, denn man darf nicht vergessen, dass in Artikel 2 der UNO-Charta die Anwendung von Gewalt und die Drohung mit Gewalt ausdrücklich verboten ist. Und deshalb hat mich die Ankündigung von Herrn Trump, möglicherweise Nordkorea völlig vernichten zu wollen, doch etwas erschreckt, weil ich nicht glaube, dass das mit den Prinzipien der Charta vereinbar ist.
Wie erklären Sie sich, dass der amerikanische Präsident, der die Charta sicherlich kennt, zu diesen Worten greift?
Nun ist natürlich die Nordkorea-Krise eine erhebliche Krise, aber die ist nur mit Diplomatie zu lösen und nicht mit Gewalt. Und das ist ja auch die Aufgabe der Vereinten Nationen. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass man sich natürlich gegen die Bedrohung Nordkoreas verwahrt und sich dagegen wendet. Aber das Problem ist nicht mit militärischer Gewalt zu lösen, sondern nur durch Verhandlungen.
Christian Stock, Sie sind Politikwissenschaftler mit dem Thema UN. Nun ist auch in dieser Rede immer wieder America First genannt worden. Ist es nicht ein Widerspruch, wenn man sagt America First und andererseits gibt es eine Weltgemeinschaft, Gemeinschaft fettgedruckt? Ist das nicht ein Widerspruch?
In gewisser Hinsicht ja, aber Trump hat ja versucht, diesen Widerspruch auf seine Weise aufzulösen. Ich denke, was Herr Schwarter mit der Bezeichnung Staatsphilosoph auch meinte, ist dieses stramme Plädoyer für Nationalismus. Er hat ja allen versammelten Staatsführern vorgeschlagen, sie sollen doch selbst auch ihre Länder an erster Stelle setzen. Und das Ganze gekleidet in die Sprache des Patriotismus. Man kennt das noch aus den frühen Tagen der europäischen Integration von Charles de Gaulle, das Europe de Patrie, eine Vorstellung, die sich hier lange Zeit überlebt hatte. Das sind Vorstellungen, die, glaube ich, bei einigen sogar auf Anklang gestoßen sind. Also China zum Beispiel und Russland, die dieses Lied schon lange singen, die Souveränität hochhalten wollen. Und Trump scheint zu glauben, dass er vielleicht hier eine Vorbildrolle einnehmen kann. Es widerspricht aber doch mindestens auf die lange Sicht dem Wesen und den Zielen der Vereinten Nationen.
Herr Pleuger, Sie als Diplomat mal angesprochen, wie hören Sie das, wenn der amerikanische Präsident sagt, America first vor der UNO? Ist das für Sie ein Widerspruch?
Ja, in der Tat, denn die UNO ist dafür da, dass multilaterale Diplomatie gepflegt wird. Und in der multilateralen Handlung ist drin, dass es eine Mehrheit für eine Entscheidung geben muss. Wenn jeder nur das eigene Haus sieht und die eigenen Interessen vertritt, dann macht das praktisch multilaterale Diplomatie unmöglich.
Mhm. Georg Schwarte, ist denn der Präsident ein Freund des multilateralen Verhandelns oder wurde ganz klar, das ist nicht sein Ding, um es mal flapsig zu sagen?
Nein, ich habe vor ein paar Tagen mit dem langjährigen Korrespondenten der New York Times, dem UN-Korrespondenten der New York Times gesprochen. Der hat das eigentlich sehr schön formuliert. Er sagte, der schwarze Prinz des Unilateralismus, der ist hier heute in den Tempel des Multilateralismus gekommen und hat seine Rede gehalten. Und das hat er getan. Er hat seine Linie durchgezogen. Und das meinte ich in der Tat eben auch mit dem Staatsphilosophen. Aus Donald Trumps Weltsicht ist das durchaus schlüssig. Er sagt, der hat ja sogar noch von den drei Säulen, die Staaten zusammenhalten, gesprochen, der Sicherheit, der Souveränität und der wirtschaftlichen Prosperität. Und wenn diese drei Säulen gepflegt würden bei jedem einzelnen Nationalstaat, dann könne man eine große Koalition von starken, unabhängigen Staaten gründen, die gemeinsam an den Lösungen dieser Welt arbeiten würden. Das ist sozusagen die Welt, wie Donald Trump sie sieht. Und da ist er ganz Unilateralist. Allerdings, kleine Einschränkung, er hat, glaube ich, die ein oder andere Lektion in Sachen Nordkorea auch im Vorfeld schon gelernt. Er hat den Sicherheitsrat nicht mehr in Bausch und Bogen verdammt. Im Gegenteil, er hat heute auch diesen Vereinten Nationen gewissermaßen Hausaufgaben aufgetragen. Er hat gesagt, die Drohung von Nordkorea stand im Raum. Er hat Kim Jong-un den Rocket Man genannt, den Raketenmann, der auf einer Selbstmordmission sei. Aber dann kam der Hinweis, diese Vereinten Nationen, sie seien gegründet, um Krisen dieser Art auch zu lösen. Und dann hat er sich zurückgelehnt und gesagt, dann schauen wir doch mal, wie diese Vereinten Nationen das machen. Das war das Signal an den Sicherheitsrat, in Sonderheit Russland und China, mit denen ist Trump nicht immer ganz einverstanden, an die Vetomächte im Großen und Ganzen. Jetzt kommt zusammen, wir müssen mehr tun. Denn die Sanktionen, die beschlossen worden waren, Stichwort Nordkorea, die reichen diesem Donald Trump noch lange nicht.
Herr Plolger, lassen Sie uns mal ein bisschen kleinteilig werden. Wenn Sie diese Sprache hören, völlige Zerstörung, Raketenmann, Schurkenstaat, hat sich diese Sprache in diesem Plenum der UN verändert?
Ja, in der Tat. Denn das ist eine Sprache, die gerade nicht dazu beiträgt, politische Probleme zu lösen, sondern sie eher noch zu verschärfen. Und die UNO ist ja keine Weltregierung, sondern sie ist nur eine Konferenz, eine stehende Konferenz der Mitgliedstaaten. Und die Aufgabe der UNO ist es, Lösungen zu finden für internationale Probleme mit dem Ziel, bewaffnete Konflikte oder größere andere Konflikte zu verhindern. Und das geht nur, wenn man bereit ist, Kompromisse zu machen. Das geht nur, wenn man die Institutionen nutzt, die einem die UNO bietet. Und da muss klar sein, die Generalversammlung, in der Trump hier heute gesprochen hat, ist in ihren Fähigkeiten beschränkt. Nach der Charta kann die Generalversammlung nur Beschlüsse fassen, die politisch bindend für diejenigen Mitgliedstaaten sind, die zugestimmt haben. Mhm. Und daran knüpft sich keine rechtliche Verpflichtung. Das einzige Gremium, was rechtliche Verpflichtung schaffen kann für alle Mitgliedstaaten, ist der Sicherheitsrat.
Über den werden wir detailliert noch reden. Ich bin noch bei dem Punkt dieser Sprache, die da gewählt wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Stock, als Politikwissenschaftler? Roosevelt, kann man ja sagen, ist der Präsident, der das mal angestoßen hat, eine Organisation für den Weltfrieden zu initiieren. Würde er sich womöglich im Grab rumdrehen?
Das ist vorstellbar. Und wenn man den etwas jüngeren Vergleich mit Barack Obama wählt, wird es auch augenscheinlich, dass der Stil der USA, den Obama wieder versucht hat zu etablieren, nämlich zu führen, aber doch klarzumachen, dass man die anderen Staaten wertschätzt, dass man auf die Vereinten Nationen Wert legt, sich ihrer Bedeutung bewusst ist und sie auch benötigt. Diesen Stil oder mit diesem Stil bricht Donald Trump ganz klar, und diese ständig eskalierende oder der Versuch einer permanenten Eskalation auch der Sprache, man sagt ja, dass Trump sich immer noch auf dem im Wahlkampf wähnt, und das ist heute auch wieder so der Eindruck geblieben bei mir, eine Sprache, die sich nicht zuletzt an seine eigenen Unterstützer in den USA gerichtet hat und weniger an die Weltöffentlichkeit.
Gab es denn eine Empörung, Georg Schwarte?
Es gab zumindest erstaunte Blicke. Man muss dazu sagen, die Sitze bei der UN-Generalversammlung, bei der Generaldebatte werden per Los vergeben. Und Nordkorea hatte das Glück oder das Pech, in der ersten Reihe sitzen zu dürfen. Die Delegation aus Nordkorea, die hat sozusagen direkt auf das Rednerpult gestarrt und Donald Trump direkt auf die nordkoreanische Delegation. Die Botschaft kam also sehr unmittelbar an. Da gab es dann schon den ein oder anderen erstaunten Blick. Ansonsten muss man sagen, es gab phasenweise Beifall für diesen Donald Trump. Wir haben eben über America First geredet und seinen Ansatz, jede Nation sollte sich erstmal selber nach vorne stellen, dann ist allen geholfen. Da gab es Beifall im Saal. Es gab Beifall, als Donald Trump den Saal betrat. Das hat ihn selbst vermutlich auch am meisten überrascht. Und wenn ich das noch sagen darf, Herr Plolger, Sie waren ja UN-Botschafter, und zwar in einer Zeit, da gab es einen Präsidenten namens George W. Bush, und der hatte nun ja auch einen UN-Botschafter namens Bolton, der alles tun sollte, um diese UN gewissermaßen lahmzulegen. Insofern ist das, was heute hier passiert ist, zwar nicht die Wiederholung der Geschichte, aber doch eine ansetzenwürdige Fortsetzung.
Wo Sie gerade Bush erwähnen, auch Bush hat ja die UN kritisiert. Er sprach damals von Geldverschwendung. Ist das, Herr Stock, als Politikwissenschaftler, ist diese Kritik an der UN eine Art Ritual des Weißen Hauses?
Nicht nur des Weißen Hauses. Die meisten Geberstaaten, also sprich die Industriestaaten vor allem, die einen Großteil der UN finanzieren, wiederholen schon seit Jahrzehnten die Kritik an den Vereinten Nationen, an ihrer Ineffizienz, an der überbordenden Bürokratie. Das hat in der Tat einen gewissen Ritualcharakter. Das verweist zum einen darauf, dass natürlich auch Anlässe da sind. Es wäre Unfug, das zu verneinen. Auf der anderen Seite hat es natürlich eine gewisse Eigendynamik, und ein UN-Generalsekretär, der sich jetzt hier nach vorne geschwungen hat, um Reformen voranzubringen, der muss schon ziemlich viel leisten, Vorzeigbares leisten, um diese Einschätzung der Vereinten Nationen zu widerlegen gewissermaßen. Es gibt also durchaus Ineffizienzen, vielleicht nur eine Zahl. Allein die sogenannte Entwicklungsgruppe, also all die UN-Agenturen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit befassen, das sind 32 verschiedene Unterorganisationen, Agenturen mit eigenen Führungsstrukturen, zum Teil eigenen Finanzstrukturen. Das ist natürlich also schon auf den ersten Blick ein Einfallstor für Ineffizienzen, für überlappende Zuständigkeiten und vieles mehr.
Wir sollten kurz mal klären, wie diese UNO überhaupt finanziert wird. 22% geben die USA, korrigieren Sie mich, Herr Stock, wenn ich eine alte Zahl habe, 12,5% Japan und 8% Deutschland. Ist das noch aktuell?
Im Großen und Ganzen, ja.
Das heißt, die USA geben das meiste Geld. Herr Plöger, ist es dann so, dass wer das Geld gibt, bestimmt auch die Musik in der UN?
Nein, das kann man so nicht sagen. Über Reformen reden wir ja schon seit 25 Jahren oder mehr und über die hohen Kosten auch. Aber wenn man mal vergleicht, wie das Geld sonst ausgegeben wird, sind die Kosten gar nicht so hoch. Im Übrigen noch eine Korrektur. Man kann, glaube ich, die US nicht direkt mit Japan und Deutschland allein vergleichen. Vergleichen wir sie mal mit der EU. Die EU zahlt rund 33% der Kosten, die USA 22%. Als ich das erste Mal bei der UNO war, da zahlten die USA noch etwa 33%. Das, was sie heute zahlen, ist bereits reduziert. Mhm. Und deswegen glaube ich, die Klage darüber, dass die UNO so teuer ist, die hat schon immer gegeben, aber das entspricht nur sehr bedingt der Realität. Sie dürfen nicht vergessen, was die UNO auch leistet. Die UNO ist in 16 Peacekeeping Operations involviert. Die UNO hat über 150 Sonderorganisationen. Und die UNO hat in der Vergangenheit durch Reformen, aber auch durch ihr Wirken doch Erhebliches zum Frieden in der Welt beigetragen und zur Lösung von Problemen in der Welt beigetragen.
Trump würde jetzt sagen, das kann man doch vielleicht auch schlanker organisieren.
Also, was... Dann muss man auch genau definieren, was denn schlanker sein soll. Denn wir haben auf der einen Seite eine Institution, die UN, die ein Sekretariat hat. Dieses Sekretariat wird beschickt von 193 Staaten. Dass das nicht arbeiten kann wie das Ministerium in einem Lande, das dürfte doch wohl ganz klar sein. Und außerdem ist es so, nicht das Sekretariat versagt, sondern wenn etwas schief geht, dann ist es deshalb, weil die Mitgliedstaaten, die ja die Herren des Verfahrens sind, nicht bereit sind, entweder die entsprechenden Beschlüsse zu fassen in der Vollversammlung und im Sicherheitsrat oder sie anschließend nicht ausführen. Das ist das eigentliche Problem.
Bleiben wir noch mal kurz beim Geld, Herr Stock. Es gibt ja Pflichtgelder und es gibt freiwillige Gelder, die gezahlt werden. Wie ist da der Anteil?
Im Groben kann man sagen, knapp 40% sind Pflichtbeiträge, die für viele der zentralen Organe bzw. Organisationseinheiten erhoben werden. Ungefähr 60% sind freiwillige Beiträge. Und wenn Sie noch eine kurze Ergänzung gestatten, um Herrn Bleugers Argument zu untermauern oder nochmal zu ergänzen. Donald Trump hat ja in diesen Tagen auch argumentiert, dass die Vereinten Nationen seit dem Jahr 2000 um 140% teurer geworden wäre und dass dem aber kein entsprechendes Ergebnis gegenüberstünde. Jetzt muss man vielleicht als Hintergrund eben noch erwähnen, dass dieses Jahr 2000 eine Zeit war, in der sehr, sehr wenig Peacekeeping-Missionen, die sehr teuer sind, einen großen Anteil des Budgets ausmachen, unterwegs waren. Also damals waren es um die 25.000 Blauhelme. Heute sprechen wir von ungefähr 125.000. Und das ist natürlich eine Kostensteigerung, die nicht mit verschwenderischen Budgets oder mit träumerischen Bürokratenvorhaben unmittelbar zusammenhängen, sondern mit den zahlreichen, sehr blutigen Konflikten in der Welt, wo die Vereinten Nationen oft die einzigen sind, die vor Ort Präsenz zeigen.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und Sie hören, dass wir reden einerseits über die UNO und wir reden über die spezielle Frage an Sie gerichtet. Was kann die UNO bewirken, wenn Sie die Politik der Welt verfolgen? Ist die UNO für Sie ein wirksames Organ? Was könnte anders laufen? Was müsste anders laufen? Dann rufen Sie uns an. Sie können auch jetzt schon anrufen 08000 441777 und wir reden dann nach den 21 Uhr Nachrichten miteinander. 08000 441777. Georg Schmarte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es gab die Ankündigung des Präsidenten, Gelder eventuell zu kürzen, aber Sie meinen, dazu käme es womöglich nicht?
Da ist der Kongress noch davor und Donald Trump hat das immer wieder angedeutet, aber der Kongress muss das letztendlich entscheiden. Nikki Haley, der Vorposten von Donald Trump hier in New York, die amerikanische UN-Botschafterin, sie wird auch das ihre dafür tun, dass es nicht ganz so dramatisch kommt. Aber Stichwort Blauhelm-Missionen, die Amerikaner sagen, wir zahlen 28% aller Blauhelm-Missionen, das ist eindeutig zu viel. Wir gucken uns jede einzelne Mission jetzt an. Die Amerikaner haben Forderungen gestellt, die haben gestern 128 Staaten dazu bewegt, eine politische Deklaration Deklaration zur Reform der UN zu unterschreiben. Darin unter anderem auch die Punkte Doppelstrukturen abschaffen, Rechenschaft abgeben für jede Blauhelm-Mission immer wieder im Sicherheitsrat. Damit wir wissen, wo stehen wir eigentlich, ist es noch sinnvoll, erfüllen wir die Aufgabe, die wir erfüllen müssen. UN-Generalsekretär Guterres sieht das übrigens alles ganz genauso. Der hat gestern, als er mit Trump da saß, offen gesagt, wenn er nachts nicht schlafen kann, dann kann er nachts nicht schlafen, weil ihm die Bürokratie dieser Vereinten Nationen diesen Schlaf raubt. Er habe den Eindruck, dass es so viele Regeln und Vorschriften innerhalb der UN gäbe, die einzig und allein dazu gemacht worden seien, den Generalsekretär an seiner Arbeit zu hindern. Er sprach sogar von Verschwörung. Das hat er lustig gemeint, aber der Kern des Problems ist in der Tat da. Diese Vereinten Nationen, sagt Guterres, viel zu schwerfällig, und wir haben eben schon darüber gesprochen, über die Bürokratie. Ich meine, das UN-Sekretariat hier in New York, das Hauptquartier, da gibt es das Büro des Generalsekretärs, das Amt für interne Aufsichtsdienste, den Bereich für Rechtsangelegenheiten, die Hauptabteilung politische Angelegenheiten, Büro für Abflüsselungsfragen. Ich bin noch lange nicht durch. Da kommen noch 12 andere Abteilungen, die allein hier in New York unterhalten werden müssen. Da ist dieser Guterres gerade massiv dabei, Strukturen zu verändern. Der war mal Regierungschef in Portugal, der Mann. Der hat ungefähr eine Idee, wie man auch eine Regierung managen kann. Er versucht das gerade hier zu übertragen auf die Vereinten Nationen. Der Mann, der hat vor 3 Wochen ungefähr alle UN-Botschafter, Herr Pleuger, Sie waren sicher damals auch mal dabei, nach Long Island eingeladen. Da gibt es immer dieses Retreat, das Sommer-Retreat, wo der Generalsekretär dann informiert und Perspektiven aufmacht. Da hat dieser Antonio Guterres gesessen und hat, wie dann Teilnehmer sagten, ein sehr spontanes Kurzreferat über seine UN-Reform gehalten. 7 Stunden lang hat der Mann geredet, und zwar ohne Manuskript. Also der hat das im Kopf und der hat einiges vor. Und Donald Trump, wir sprachen eben über ihn, eben gerade gab es das Lunch nach der ersten Runde hier in der Generaldebatte, hat Donald Trump sein Glas erhoben beim Lunch, hat gesagt, großes Potenzial, diese UNO, sie werden epische Dinge vollbringen. Das war so ein typisches Trump-Vokabular. Epische Dinge werde dieser Antonio Guterres vollbringen, aber der Mann hat in der Tat noch eine Menge vor sich. Mhm.
Herr Pleuger, wenn Sie das hören, man könnte ja den Verdacht äußern, jemand, der die Effizienz kritisiert und sagt, das ist alles ineffizient, will womöglich auch die UNO politisch schwächen. Ist an dem Verdacht was dran?
An dem Verdacht kann was dran sein. Aber wenn man sich ansieht, was Trump vor dieser Rede über die UNO gesagt hat und wie er die UNO schlecht gemacht hat, das sei ein Verein älterer Herren, die ordentlich was trinken wollen und sich amüsieren wollen, und das vergleicht mit der Rede heute, dann ist da doch ein gewaltiger Unterschied. Und ich denke mal, dass das Kabinett Herrn Trump erklärt hat, dass die UNO die einzige multilaterale Organisation ist, die wir haben, die mit internationalen Problemen nicht nur befasst wird, sondern sie teilweise auch lösen kann, wenn die Mitgliedstaaten sie dazu ermächtigen. Und dass natürlich die Vereinten Nationen auch für die USA ein wichtiger Handlungspartner sind.
Wir können heute Abend nicht über alle Gremien dieser Organisation sprechen. Da gibt es die Generalversammlung, da gibt es den Internationalen Gerichtshof. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns mal auf den Sicherheitsrat, weil das auch viele Hörerinnen und Hörer verfolgen am politischen Geschehen. Und lassen Sie uns das doch mal klären am Fall Nordkorea. Christian Stock, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, ja, die UNO kann was, sie ist auch wichtig, sie wird auch gebraucht. Was kann die UNO denn nun tun gegen einen Mann, den der Präsident Raketenmann nennt und der die Welt bedroht?
Ja, die Frage nach Nordkorea ist insofern für mich eine etwas unglückliche, weil die Möglichkeiten bei Nordkorea leider weitgehend ausgeschöpft sind. Im Wesentlichen ist der Sicherheitsrat erstmal ein Vermittlungsorgan, so sind eigentlich die Regularien. Er soll also Streitfälle und Fälle, die den Frieden und die Sicherheit möglicherweise bedrohen, klären, Streitparteien auch einladen und Ähnliches. Und wenn das alles nicht fruchtet, hat er die Möglichkeit, auch mit Zwangsmaßnahmen zu agieren, worunter zunächst Sanktionen zählen. Und im äußersten Falle, der wirklich auch erst sehr selten angewandt wurde, ist auch militärischer Zwang möglich. Sanktionen wurden eben nun schon bei Nordkorea so weitgehend ausgeschöpft, dass man von einer wirtschaftlichen Abschnürung des Landes weitgehend sprechen kann. Das heißt, es hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, was die Staaten, und jetzt engt sich's ein auf China, was China macht.
Aber das heißt doch, wenn man sie richtig versteht, die UN hat ihr Pulver verschossen.
Nein. Wie gesagt,
ich höre Herrn Pleuger Nein sagen. Bitte. Herr Pleuger, das finde ich gut. Sagen Sie mal, warum Nein?
Weil die Charta den Vereinten Nationen unendlich viele Möglichkeiten gibt, im Falle von Konflikten einzugreifen. Erstens mal verbietet natürlich die Charta jegliche Gewaltanwendung, Drohung mit Gewalt und die Einschränkung der gleichen Souveränität aller Mitgliedstaaten. Aber das ist das Prinzip. Dann gibt es aber die Möglichkeit, einmal der Vollversammlung Resolutionen zu fassen, die vielleicht nicht unmittelbar einen zwingenden Einfluss auf Streitparteien haben, die aber auf lange Frist durchaus Wirkung haben, zum Beispiel um Gewalt zur Aufrechterhaltung undemokratischer Regierungen zu delegitimieren. Ein Beispiel dafür ist die jahrzehntelange Dekolonisierungsdebatte gewesen.
Aber wenn ich Sie unterbrechen darf, im Fall Nordkorea ist es, glaube ich, jetzt die 9. Resolution und es schert den Machthaber wenig.
Nein. Ja, aber der Sicherheitsrat kann, wenn er will, ja entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und zwar, das fängt an mit zivilen Maßnahmen, mit Sanktionen und endet bei militärischen Maßnahmen. Aber die muss der Sicherheitsrat beschließen. Und wenn er sie beschließt, dann wird der Generalsekretär beauftragt, die Mission zu organisieren. Und dann tritt das ein, was häufig zu Vorwürfen gegenüber der UNO führt. Der Generalsekretär hat auch bei einem Beschluss des Sicherheitsrats militärischen Einsatz zu machen, zunächst mal keinen einzigen Soldaten und keinen Dollar. Und es dauert häufig für solche militärischen Maßnahmen bis zu 6 oder 9 Monaten, bis der Generalsekretär überhaupt die Mittel zusammen hat, um diesen Beschluss des Sicherheitsrats auszuführen.
Herr Pleuger, haben Sie im Laufe Ihres Lebens als Diplomat es erlebt, dass der Sicherheitsrat einstimmig für militärische Maßnahmen gestimmt hat?
Oh ja, und also ich habe erlebt, dass der Sicherheitsrat ungeheuer produktiv und gut gearbeitet hat. Und es gibt andere Beispiele, wo er das nicht konnte. Wenn er es nicht kann, dann liegt das nicht am Sicherheitsrat als Institution, sondern an den Mitgliedstaaten, die dort das Sagen und das Entscheiden haben.
Stichwort also Völkermord in Ruanda, würden Sie sagen, hat der Sicherheitsrat versagt?
Nein. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. 2004 war das, glaube ich, da flammte in der Karibik wieder Konflikte auf, und zwar vor allen Dingen in Haiti. Und das war ziemlich schlimm. Und an einem Sonntag, mittags um 12, hat der Vorsitzende des Sicherheitsrats die Mitglieder zusammengerufen. Um 4 Uhr tagten die, um 7 Uhr sonntagsabends waren alle Beschlüsse befasst. Und um 10 Uhr waren die ersten französischen und amerikanischen Soldaten in der Luft auf dem Wege nach Haiti, um dort wieder Waffenstillstand herbeizuführen. Das gibt es auch.
Und was macht es so problematisch, dass es das so selten gibt?
Da gibt es eine Reihe von Gründen.
Über die können wir in der zweiten Stunde noch mal reden, nämlich nach 21.05 Uhr, wenn die Hörer das Wort haben. Ich würde gern, um das zu verstehen, kurz Herrn Stock, wir können kurz noch mal über den Sicherheitsrat reden. Es gibt 5 ständige Mitglieder, USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und 10 nicht ständige. Warum diese Proportion?
Das stammt im Wesentlichen aus der Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, der, wenn Sie so wollen, der, um in Trumpschen Worten zu sprechen, der Deal, auf dem die Vereinten Nationen basieren, ist, dass man im Unterschied zur Vergangenheit, zum Völkerbund, der die Vorgängerorganisation war, dass man den mächtigsten Staaten am Ende des Zweiten Weltkrieges oder den Siegermächten, dass man ihnen besondere Rechte eingeräumt hat, nämlich das Vetorecht, im Gegenzug für die Erwartung, dass sie diese Friedensordnung, die durch die Vereinten Nationen geschaffen werden sollte, stützen sollen, also ein Geben und Nehmen. Das hat sich natürlich ein Stück weit überlebt. Es gibt Staaten, die sind heute bedeutend und sind nicht permanente Mitglieder. Das ist auch eines der zentralen Themen dieser Reformdiskussion. Und andere Staaten sind vielleicht nicht mehr ganz so mächtig oder global relevant, wie das noch 1945 der Fall war.
Und Gunter Pleuger war ein Verfechter, dass Deutschland ständiges Mitglied wird in diesem UN-Sicherheitsrat. Warum und wieso das nichts geworden ist, das klären wir nach den Nachrichten, Herr Pleuger. Sie haben das Wort, Sie können uns anrufen, 08000 441 777. Wir reden heute Abend über die Frage, was kann die UNO bewirken? Und wenn Sie sich die Weltlage vergegenwärtigen, Was denken Sie, was kann sie bewirken oder wo versagt sie oder müsste sie womöglich anders agieren können? Das sind Fragen an Sie. 08000 441 777. In einer knappen Minute gibt es Nachrichten. Ich bin sicher auch aus New York. Und danach hören wir uns. Bis dahin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt. NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, der Themenabend, konkret gesagt mit der Frage an Sie. Was glauben Sie, was kann die UNO bewirken? Ist das ein politisches Instrument, mit dem man die Welt befrieden kann? Wir haben das vor uns, Kriege, Krisen, Hunger, wir kennen die Orte, ich nenne nur ein paar, Nordkorea, Syrien, Jemen. Was kann die UNO dort tun, für wie mächtig halten Sie sie? 08000 441 777.
Tja, nee, die UN, noch nichts gehört, dass sie irgendwas Großes unternehmen. Und wenn, wird es abgelehnt. Also ich finde auch, die müssten mehr machen.
Es ist moralische Instanz, aber es hat nicht wirklich, bringt keine Frucht.
Weil es sind ja überall Krisenherde. Und ich meine, was jetzt gerade in Burma passiert und in Bangladesch. Und ich finde, es müsste mehr passieren.
Naja, bis im gewissen Grade ist es schon zahnlos. Weil sie können ja nichts durchsetzen, weil sie auf die einzelnen Regierungen keine Macht haben. Es funktioniert nur, wenn alle bereit sind, mitzumachen. Sonst hat es keinen Sinn.
Überflüssig überhaupt nicht. Also das Mindeste, was es braucht, aber die muss entwickelt werden.
Genau, nur für schöne Worte gut. Also ich bin sauer auf die, wenn ich sehe, die treffen sich da immer wieder und dann ist einer dagegen. Wieso muss es hundertprozentig sein? Wenn es 90% wäre, würde auch reichen. Das ist nur so Schauspiel. Wenn sie nichts tut, brauche ich sie nicht.
Was kann die UNO bewirken? Und Kira Meyer sammelt diese Stimmen. Gunter Pleuger, Sie waren lange Zeit bei den Vereinten Nationen als deutscher Botschafter. Wenn Sie diese Stimmen, natürlich sortierte Stimmen des Volkes, hören, was denken Sie dann? Haben die Menschen womöglich recht? Hat die UNO schlechte Öffentlichkeitsarbeit gemacht?
Nein, ich glaube nicht, dass die UNO nur schlechte Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, sondern sie ist wirklich auch reformbedürftig. Und dazu muss man genau wissen, was die UNO mit welcher Institution machen kann. Ich sagte eben schon, die Generalversammlung kann nur Empfehlungen geben, die niemanden politisch binden, sie auch umzusetzen. Das einzige Organ, das wirklich neues Völkerrecht schaffen kann und bindende Entscheidungen treffen kann, ist der Sicherheitsrat. Und der Sicherheitsrat ist häufig gehindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil die notwendigen Reformen in den letzten 25, 30 Jahren nicht stattgefunden haben. Und es gibt drei Dinge, die unbedingt verändert werden müssen. Einmal muss man sehen, dass der Sicherheitsrat noch immer die Struktur von 1945 hat und deshalb ganze Regionen wie Afrika, Asien und Lateinamerika im Sicherheitsrat unzureichend vertreten sind. Wenn Sie aber ein Gremium haben, in dem nicht alle Mitglied sind, dann müssen sich die Nichtmitglieder durch diejenigen, die in dem Gremium drin sind, hinreichend vertreten fühlen. Und das ist bisher nicht geschehen.
Mhm. Sie wollten erklären, Sie waren zu Ihrer Zeit ein Verfechter dafür, dass Deutschland als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat kommt. Ich sage das nochmal für die Hörer. Bisher sind es USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Was war Ihr Argument dafür damals, dass Deutschland da reingehört?
Das war nicht mein Argument, sondern ich habe dieses Argument vertreten. Denn vorgeschlagen haben die USA 1991 den Sicherheitsrat zu reformieren und unter anderem die Mitgliedschaft zu erweitern, auch um zwei ständige Mitglieder, nämlich Japan und Deutschland. Und der damalige Außenminister Baker hat uns, ich war damals politischer Leiter der Botschaft Washington, hat uns einbestellt und auch erklärt, warum Amerika das vorgeschlagen hat. Und dafür gab er drei Gründe, die meines Erachtens auch heute noch richtig sind. Erstens sagte er, man kann den zweit- und drittgrößten Ressourcengeber der UNO nicht ausschließen von der Entscheidungsfindung, wenn man die Bereitschaft, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, nicht zerstören will. Das Zweite ist, ihr, Deutschland und Japan, könnt Amerika entlasten, denn damals zahlte Amerika nur weit über 30% der Kosten. Und drittens sagte Baker zu uns, wenn Japan und Deutschland im Sicherheitsrat sind, stärkt das die demokratische Fraktion innerhalb des Sicherheitsrats. Im Laufe der Beratungen über diese Reform, die ja zunächst mal 7 Jahre lang gedauert haben und dann auch schon ein wesentliches Ergebnis erzielt haben, da war die Quintessenz dieser Reform nicht nur die Hinzufügung von neuen ständigen Mitgliedern, inzwischen nicht mehr nur die 2, sondern 5, sondern vor allen Dingen sollte auch das Verfahren geändert werden. Denn der Sicherheitsrat kennt kein rechtsstaatliches Verfahren. Schon die alten Römer wussten, dass das Prinzip audiatur et altera pars, also der Angeklagte muss die Chance haben, gehört zu werden, das wird vom Sicherheitsrat überhaupt nicht praktiziert. Die Entscheidungen werden vorbereitet in einem kleinen Verhandlungsraum. Und wenn der Sicherheitsrat in den großen Raum, der auch immer im Fernsehen erscheint, zusammentritt, dann ist das der betroffene Staat auch eingeladen, darf am Tisch Platz nehmen, darf auch eine Rede halten und Stellung nehmen. Nur ist das Ganze völlig sinnlos, denn die Entscheidung ist vorher im kleinen Kämmerchen schon getroffen worden.
Wenn es um eine Entscheidungsfindung geht und so wie Sie das beschreiben, wird da gemeinsam entschieden, wenn wir uns an die Rede von Donald Trump heute erinnern, Georg Schmarte, kann man sagen, dass in dieser Rede auch nationaler Egoismus mitschwang und insofern widersprüchlich ist zu dem, dass man gemeinsam eine Resolution verabschieden kann?
Natürlich nationaler Egoismus. Ich meine, America first, das kann man auch so übersetzen, nationaler Egoismus. Aber um auf den Sicherheitsrat nochmal zurückzukommen, der unlängst verstorbene russische Botschafter Tschurkin, der hat mal gesagt, dieser Sicherheitsrat ist nur so mächtig und stark, wie die Politik ihn sein lässt. Und da hat der Mann recht, der weiß, wovon er redet. Der kriegt seine Direktiven aus Moskau und da sitzen 5 Vetomächte. Und wenn wir über Reform dieses Sicherheitsrates reden und über die Abschaffung eben dieser Egoismen, dann gibt es einen kleinen Konstruktionsfehler, der aber sehr wichtig ist. Der Sicherheitsrat müsste selber und die Vetomächte müssten selber der Abschaffung beispielsweise ihres Vetos oder der Änderung ihres Vetorechtes zustimmen. Finde den, der mir jemanden zeigt, der das freiwillig macht. Mir fehlt die Fantasie, dass Amerikaner, Chinesen oder Russen dazu freiwillig in der Lage sind, das einzurichten. Denn dieses Veto, Deutschland legt ja sehr viel Wert darauf, zusammen mit den Schweizern, mit anderen skandinavischen Ländern, dass beispielsweise in Fällen von humanitären Katastrophen, von Verletzung von Menschen Recht, das Veto nicht eingewendet werden darf. Selbst dazu ist man nicht bereit. Also die Bretter sind sehr, sehr dick, die hier gebohrt werden. Herr Pleuger, Sie haben auch schon mitgebohrt und das ist mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre her. Und die Reform, die dauert ja schon 30 Jahre, wird darüber geredet. Mal sehen, wer sie erlebt, ob es dieser UN-Generalsekretär sein wird. Ich glaube es nicht.
Sie sind alle sehr in der Szene drin, was das Vetorecht bedeutet, Christian Stock. Wir klären das gleich nochmal für all die, die das nur flüchtig kennen, was das genau bedeutet und wie weit es politische Entscheidungen blockieren kann. Das machen wir gleich. Vorher Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich habe 3 Punkte. Erstens wäre, dass Donald Trump die katastrophale Kriegspolitik von George W. Bush mit dem Weltkrieg gegen den Terror beziehungsweise der Achse des Bösen fortsetzt und gleich 3 Länder mit Regime-Change-Kriegen bedroht. Den Iran, Venezuela und Nordkorea.
Ihr zweiter Punkt?
Der zweite Punkt ist, dass Amerika und der Westen in Bezug auf Atommächte eine seltsame Politik betreibt. Es gibt insgesamt 4 Atommächte, die alle den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben. Pakistan, Indien, Nordkorea und Israel. George W. Bush hat Indien praktisch zur legalen Atommacht erklärt. Der dritte Punkt ist, dass im UN-Sicherheitsrat sicherlich keine Mehrheit mehr geben wird nach dem Desaster mit dem Libyen dem Libyen-Beschluss, wo sich Russland und China enthalten haben und der dann missbraucht wurde zum Regime-Change und zur Ermordung von Gaddafi.
Wenn Sie das zusammenfassen, Ihre Gedanken, Herr Reifenberger, was sind dann Ihre Erwartungen und Ihre Forderungen? Wir haben über die Reform gesprochen, des UN-Sicherheitsrates. Was müsste anders laufen?
Es ist einfach so, dass der UN-Sicherheitsrat und überhaupt die UN für mich nur ein Erfüllungsgehilfe der USA ist. Das wurde gestern im Deutschlandfunk in den 17 Uhr Nachrichten ganz kurz zusammengefasst. Trump fühlt, dass die USA und erstaunlicherweise Israel von der UNO sehr schlecht behandelt werden.
Was meinen Sie mit Erfüllungsgehilfe?
Das meine ich einfach, dass diese Regime-Change-Politik durchgesetzt werden soll und dass die UN zum Erfüllungsgehilfen Amerikas damit wird.
Günter Pleuger, können Sie mit dieser, ja, wie soll ich das nennen, mit dieser Vermutung, mit diesem Fakt oder mit dieser Fantasie, ich weiß nicht, Herr Reifenberger, was daran wirklich ein Fakt ist, können Sie damit was anfangen?
Also ich stimme Herrn Reifenberger insofern zu, als die 5 ständigen Mitglieder natürlich in vielen Fällen Entscheidungen verhindern, weil die 5 in aller Regel an die erste Stelle der Entscheidung ihre eigenen Interessen setzen. Und deswegen kommt es immer wieder zu einem Veto, gerade auch in furchtbaren Angelegenheiten, wo eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung und ein Eingreifen notwendig wäre. Allerdings bin ich nicht der Auffassung, dass die UNO oder auch Deutschland Erfüllungsgehilfe der USA wäre. Das lässt sich auch leicht widerlegen. Die UNO selbst hat 193 Mitglieder, darunter sind viele, die mit der Politik der USA oder auch anderer Staaten gelegentlich differieren. Und wenn es zu einer Entscheidung kommt, braucht man eine Mehrheit in der Generalversammlung oder auch im Sicherheitsrat. Im Sicherheitsrat bedeutet das, von 15 Stimmen müssen Sie 9 Ja-Stimmen haben, dann ist die Entscheidung getroffen. Es sei denn, einer der 5 ständigen Mitglieder legt das Veto ein. Das Veto wird aber meines Erachtens überschätzt. Es ist richtig, was eben gesagt wurde. Die Abschaffung des Vetos ist so gut wie unmöglich, weil die 5 im Sicherheitsrat das verhindern könnten. Denn die Abschaffung des Vetos würde bedeuten eine Charta-Änderung. Und eine Charta-Änderung kann nur die Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit beschließen. Und in der Generalversammlung gibt es kein Veto. Aber die 5 haben schlauerweise in die Charta geschrieben, nach der Entscheidung der Generalversammlung müssten auch 2/3 der Mehrheit, die 2/3 Mehrheit der Mitgliedstaaten diese Charta-Änderung, die Abschaffung des Vetos, bestätigen. Darunter die 5 Ständigen. Und deswegen, die 5 Ständigen haben also im Ratifikationsverfahren einer solchen Änderung ein Vetorecht. Ein letztes Wort zum Vetorecht. Ich glaube, wir haben ganz gut bewiesen, dass man das Vetorecht auch nicht unbedingt braucht. Und es wird außer vor den USA und Russland relativ selten noch angewandt. Nehmen Sie den Irakkrieg. Da haben Deutschland und in Zusammenarbeit mit Frankreich die besseren Argumente gehabt. Wir haben immer eine Mehrheit von 11 Stimmen gegen den Krieg gehabt. Die USA hatten nie mehr als 4 Stimmen und haben deshalb die Resolution auch gar nicht zur Abstimmung gezählt. Was ich damit sagen will, ist, das Veto braucht man nicht, wenn man gute Argumente hat. Wenn man gute Argumente hat, dann kriegt man entweder auch die 9 Stimmen zusammen für eine Entscheidung, und wenn man gute Argumente hat gegen eine beantragte Entscheidung, dann kriegt man auch die notwendigen 7 Stimmen zusammen. 15 weniger 7 sind 8. Das ist praktisch dann ein Veto.
Und deswegen, Herr Pleuger, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, weil Sie sagen, wenn man gute Argumente hat, dann braucht man auch kein Veto. Dann müssten Sie mir erklären oder irgendjemand, wie beispielsweise im Falle des Syrienkriegs, die große schwerende Wunde auch dieser Vereinten Nationen, eine Resolution nach der anderen von Russland per Veto gestoppt werden konnte und immer wieder gestoppt wird, das Verweisen von Kriegsverbrechen in Syrien an den Internationalen Strafgerichtshof von Russland gestoppt wird per Veto. Es gibt gute Argumente, es liegt alles auf dem Tisch, aber die Argumente können noch so gut sein. Russland sagt Nein und damit ist es zu Ende. Und das sind 7 Jahre und es ist Ban Ki-moon, der ehemalige Generalsekretär, hat es gesagt, das wird euch bis an eure Träume verfolgen. Und ich bin ganz sicher, den einen oder anderen wird es das auch.
Herr Stock, um Sie einzubeziehen als Politikwissenschaftler, wenn es um das Veto geht, wie schätzen Sie das ein, was Herr Schwarte eben beschrieben hat? Kann man das so formulieren, dass es in diesem ständigen Mitgliederensemble dieser fünf immer noch die Ost-West-Spaltung gibt?
Also im Großen und Ganzen hat sich diese Ost-West-Spaltung eigentlich nach Ende des Ost-West-Konflikts, zumindest des alten, den wir kannten, also so nach 1990, hat sich schon ziemlich weit aufgelöst. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Sicherheitsrat abseits der Resolution zu Syrien, die jetzt achtmal schon gescheitert sind, dass er sehr, sehr viele Resolutionen produziert, also eine hohe Grundlast hat an Entscheidungen, von denen sehr viele im Konsens getroffen werden. Im Konsens wirklich mit allen. Allerdings, das muss man auch ergänzen, ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal, oder das vergangene Jahr 2016 war das Jahr, das die wenigsten Entscheidungen, konsensualen Entscheidungen seit Ende des Ost-West-Konflikts aufgewiesen hat. Also es gibt so eine gewisse Spaltung. Zur Frage, um Herr Schwarte nochmal auch zu antworten und darauf zu entgegnen, wie das mit den Syrien-Resolutionen ist. Natürlich geht man doch davon aus, dass die Vetomächte ihr Veto rechtfertigen müssen, weil sie am Fokus der internationalen Öffentlichkeit stehen. Und deswegen hofft man darauf, dass sie sich dass sie vor schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen die Augen zum Beispiel nicht verschließen können. Es ist allerdings ein Problem, wenn das so oft abgenutzt wird. Und bei 8 Versuchen kann man irgendwann von einer gewissen Ermüdung auch sprechen, dass selbst diese öffentliche Verpflichtung, auf der Bühne der internationalen Politik zu stehen, dass das nicht mehr funktioniert.
Um das nochmal einfacher zu kriegen, Herr Stock, aber das bedeutet doch, wenn wir einen furchtbaren Krieg in Syrien haben und wir haben einen UN-Sicherheitsrat, da sitzen 5 ständige Mitglieder und einer nimmt das Vetorecht in Anspruch, dann wird doch den Menschen und dem Leid nicht geholfen, weil einer Nein sagt.
Das ist richtig. Und da muss man erstmal leider einen Punkt machen. Jetzt kommt aber ein Aber. Es gibt Reformbemühungen, die eben nicht auf eine Charta-Änderung abziehen, sondern die versuchen, einen Verhaltenskodex zu etablieren, eine Selbstverpflichtung der Staaten, dass sie im Falle von solch schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen nicht Gebrauch machen von einem Veto. Und hier haben, und das muss man auch wiederum sagen, leider bislang nur Großbritannien und Frankreich entsprechenden Vorschlägen zugestimmt. Das heißt, die anderen wollen sich diese Möglichkeit auch nicht nehmen lassen. Und ja, es bleibt, und was Herr Reifenberger sagte, nach der Libyen-Entscheidung vor allem 2011, hat sich die Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat insofern geändert, dass man schon sagen kann, dass die Verweigerung, in Syrien aktiver zu werden, mindestens in der Anfangszeit, schon fast eine Art, trotz Reaktion muss man schon sagen, war auf die Entwicklung in Libyen, die von vielen nicht-westlichen Staaten verurteilt wurden.
Wir haben vorhin in der Umfrage unter den Hörern das Wort zahnlos gehört. Herr Pleuger, ich schiebe Ihnen das mal rüber in das Hauptstadtstudio, ob damit dadurch, dass es ein Vetorecht gibt und die 5 sich eigentlich blockieren, ob damit nicht der UN-Sicherheitsrat zahnlos wird. Die Antwort können Sie sich überlegen. Vorher Joachim Rudolf aus Hildesheim. Guten Abend, Herr Rudolf.
Guten Abend in die Runde. Ich habe eine Frage, die fällt jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen raus, den Sie eben besprochen haben. Meine Frage ist, die Rede von Donald Trump, an wen wendet sich die eigentlich? An Nordkorea? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die Adressaten China und Russland sind? Dass der Herr Trump gesagt hat, wir haben die Möglichkeit, unsere Verbündeten und unser eigenes Land zu schützen und sind sofort parat dabei, dass wir schwersten Schaden in Nordkorea anrichten können. Und nun bitte, China, Russland, überlegt es euch, ob ihr das haben wollt, dass da Krieg entsteht, oder drängt ihr jetzt mal drauf, dass Nordkorea seine Haltung und seine Aktionen ändert?
Das war meine Frage. Ja, Herr Rudolf, das ist ein interessanter Aspekt. Vorher Georg Schwarte, man könnte das so formulieren, Herr Rudolf, vermutet einen Subtext unter dem, was da an Reden gehalten wird. Ist da was dran?
Es gibt sicher immer einen Subtext, aber hier gibt es einen Absender und mehrere Adressaten und die saßen im Saal. Nordkorea, das ist der eine Adressat, China und Russland, völlig zu Recht, da haben Sie recht, Herr Rudolf, die sind angesprochen. Donald Trump hat sie auch ganz direkt angesprochen in seiner Rede, hat gesagt, ohne den Namen China zu nennen, es ist empörend, dass es immer noch Länder gibt, die mit diesen Nordkorea Handel treiben, dass es Länder gibt, die Nordkorea mit Waffen und Material versorgen. Klammer auf, Klammer zu, China war gemeint unter anderem, neben anderen Ländern, also China und Russland, Das sind zwei Staaten, auf die Amerika, auf die dieser Donald Trump jetzt setzt. Die sollen, die müssen jetzt liefern, wenn es nicht weiter eskalieren soll. Insofern ein Absender, aber mehrere Adressaten.
Herr Pleuger, Sie kennen das Prozedere in diesem Rund. Inwieweit spielen so Subbotschaften eine Rolle, etwas zu sagen, aber einen anderen zu meinen?
Also das spielt meines Erachtens nicht so eine große Rolle, wie das jetzt nach dieser Rede von Herrn Trump aussieht. Denn es gibt eine Regel im diplomatischen Geschäft und das ist, man muss direkt sein und man darf keinen belügen und man darf keine schmutzigen Tricks benutzen. Nicht, weil man so ein guter Mensch ist, sondern wenn Sie das einmal machen, wird Ihnen niemals jemand wieder das notwendige Vertrauen entgegenbringen, das für einen für eine Konfliktlösung, für jede Art von Deal notwendig ist. Denn in der Diplomatie müssen am Schluss beide Seiten als Gewinner nach Hause gehen. Beide Seiten müssen sagen können, ich habe etwas gegeben, aber ich habe auch etwas bekommen. Sonst gibt es keine Lösung.
Wenn das die Grundregeln Ihres diplomatischen Geschäfts sind, Herr Pleuger, aufgrund Ihrer Erfahrungen, was ist dann mit Donald Trump? Beherrscht er das diplomatische Geschäft?
Ich glaube nicht.
Mit welchen Folgen?
Das muss ich erst noch herausstellen. Ich meine, Donald Trump macht nicht die tägliche Politik der USA in den Vereinten Nationen. Und es gibt ein Kabinett und es gibt eine ständige Vertreterin, die auch Kabinettsrang hat. Da wird sich manches wieder austarieren.
Ich hatte Sie vorhin gebeten um eine Antwort, ja. Nämlich das Stichwort zahnlos. Fünfständige Mitglieder, einer braucht nur ein Veto zu haben und schon ist die Resolution vom Tisch. Ja. Ist damit nicht, womit die Menschen womöglich recht haben, dieses Gremium zahnlos?
Nein, das ist nicht zahnlos, denn dieses Gremium hat schon in vielen Konfliktfällen vernünftige Entscheidungen getroffen. Und die 16 Peacekeeping Operations, in denen die UNO heute involviert ist, wären ja nicht zustande gekommen ohne eine Entscheidung des Sicherheitsrats. Und lassen Sie mich nur drei Bemerkungen dazu machen. Erstens mal fand ich es richtig, dass gerade schon gesagt wurde, es muss durchsetzbar sein, auch ohne Charteränderung, dass sich die fünf verpflichten, bei schweren Menschenrechtsverletzungen kein Veto einzulegen, wenn dagegen Maßnahmen ergriffen werden sollen. Das Zweite ist, dass die Möglichkeit besteht und auch genutzt wird, wenn der Sicherheitsrat durch ein Veto gebremst wird, die Dinge in die Generalversammlung zu verlegen. Das geschieht häufig und geschah häufig bei Nahostresolutionen, insbesondere zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Wenn es dort im Sicherheitsrat ein Veto gab, dann sind die Parteien hingegangen, haben die Sicherheitsratsresolution leicht verändert und in der Generalversammlung nochmal zur Diskussion gestellt. Das hat dann zwar nicht rechtliche Konsequenzen, ist aber ein Teil des politischen Geschäfts. Und drittens, als wir die Reform noch ernsthaft diskutiert haben, das ist seit 2005 nach der gescheiterten Reform, die Kofi Annan auch für den Sicherheitsrat angestoßen hatte, nicht mehr der Fall. Also wir haben seinerzeit und ich persönlich habe mich dafür eingesetzt, dass neue ständige Mitglieder kein Vetorecht haben sollten. Und ich bin überzeugt, wenn wir eine solche Reform kriegten, und das war auch der Hintergedanke, wenn die neuen ständigen Mitglieder, das wären also Japan, Deutschland, ein oder zwei afrikanische Staaten gewesen, wenn die 20 Jahre lang im Sicherheitsrat gesessen hätten und kein Veto eingelegt hätten, auch in schwierigen Fragen, dann hätte das auch Auswirkungen auf das Verständnis der P5 gehabt.
Was ist P5? Sagen Sie kurz, was P5 ist?
Bitte?
Die P5, Sie meinen die fünf Ständigen, ne?
Ja, die fünf ständigen Mitglieder.
Robert Schmiedel aus Göttingen. Guten Abend, Herr Schmiedel.
Guten Abend in die Runde. Ich wollte nur einen kleinen historischen Rückblick geben. In der 60er Jahre, 68, haben die Nordkoreaner ein amerikanisches Schiff, das Pueblo, die angeblich Spionagearbeiten für die USA getrieben haben, gebeten, in ihren Hafen reinzukommen, die Pueblo zu folgen. Und davor, in den 50ern, haben Nordkoreaner die Amerikaner fast von der koreanischen Halbinsel vertrieben. Dritter Punkt, den ich anwählen müsste, wenn die USA damit drohen und ankündigen, dass sie Nordkorea platt machen wollen, dann ist Seoul, andere Großstädte, total kaputt. Weil die Nordkoreaner, wenn ihre Atomraketen Richtung Südkorea ihre Atomkraftwerke abschicken.
Mhm.
Vielen Dank.
Na, Herr Schmiedl, nicht so schnell, bleiben Sie ruhig noch da. Wir reden ja heute Abend über die Frage, was kann die UNO bewirken? Haben Sie eine Vorstellung, was die UNO tun könnte, sollte? Aha, er hat aufgelegt. Gut, dann... Nö, das ist schön, da freue ich mich. Haben Sie meine Frage...
Ich wollte auch zuhören, was Sie noch sagen wollen, bevor ich auflegen muss.
Nein, ich hatte Ihnen noch eine Frage gestellt. Wenn Sie das so geschichtlich, historisch für sich so analysiert haben, haben Sie für sich eine Antwort auf die Frage, was die UNO eigentlich für eine Funktion haben sollte?
Ganz ehrlich gesagt, Sie sollten den Nordkoreaner und den Amerikaner zum gemeinsamen Essen einladen. Dann ist vielleicht alles besser.
Gut, das ist die Frage, ob das solch ein Sicherheitsrat kann, Herr Pleuger. Kann ein Sicherheitsrat so etwas zwei an einen Tisch bringen? Wir haben heute gehört, Gorbatschow hat gesagt, es müssen sich dringend mal wieder der amerikanische Präsident und Putin treffen. Ist das eine Möglichkeit, die die UN forcieren kann?
Nein, das kann die UN nicht forcieren. Sie kann es vorschlagen, aber die Entscheidung treffen natürlich die beiden Staatsmänner, die gemeint sind.
Wobei, wenn ich da einfügen darf, Antonio Guterres hat hier letzte Woche gesessen. Er hat sich selber gewissermaßen wie Sauerbier angeboten und hat gesagt, ich bin bereit zu vermitteln. Ich bin available. Ich sitze hier. Ruft mich an. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Mein Good Office, so heißt das, ist in der Lage, auch zu verhandeln, zu vermitteln. Mediation. Das hat er angeboten. Aber er hat auch gesagt, solange der Sicherheitsrat und solange die Nationen mich nicht fragen, sitze ich hier und kann nur sagen, an mir liegt es nicht. Also wenn die USA tatsächlich, wenn Russland, wenn China, wenn die B5 sagen würden, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt holen wir den Guterres an den Tisch, der kann was, der Mann, jetzt schauen wir mal, ob wir eine Verhandlung, eine Vermittlung kriegen, dann wäre er und wären die Vereinten Nationen auch in der Lage.
Nordkorea, nehmen wir nochmal das Stichwort Nordkorea auf, Herr Stock als Politikwissenschaftler. Nun gibt es ja diverse Resolutionen Richtung Nordkorea und man weiß, dass die letzte eigentlich abgeschwächt wurde. Sie wäre wohl schärfer ausgefallen, wenn es da nicht Gegenstimmen gegeben hätte. Wie sollen die Menschen das verstehen, dass da ein Diktator ist, aber da gibt es eine Institution, ein Sicherheitsrat, der sich nicht einig ist und deshalb sind die Sanktionen harmloser als womöglich von den Menschen gewünscht?
Vielleicht ist es hier ganz sinnvoll, noch mal kurz auf die vorhergehende Frage einzugehen, welchen Wert eigentlich das Völkerrecht hat. Denn darum geht es im Kern hier schon. Völkerrecht für Staaten, die souverän sind, souverän gleich, heißt, hat weniger Bindungskraft als das Recht, das wir jetzt auf der nationalstaatlichen Ebene kennen. Schon weil es keine Sanktionsmechanismen wie eine Polizei auf der internationalen Ebene gibt, die hier eingreifen kann. Das heißt, Politik zieht vor allem Legitimität aus Völkerrecht. Das heißt, wenn der Sicherheitsrat eine Entscheidung trifft, Sanktionen beschließt und Staaten daraufhin handeln, dann tun sie das gewissermaßen mit einer sehr mächtigen Rückendeckung. Umgekehrt braucht es aber Politik, die das Recht umsetzt, damit das Recht wirksam wird. Es wird nicht von selbst wirksam. Vorhin wurde schon erwähnt, die Vereinten Nationen haben keine eigene Armee oder keine eigene Polizei, mit der sie irgendwas umsetzen können. Also so ein Wechselverhältnis. Das heißt auch, der Sicherheitsrat muss eigentlich einen permanenten Balanceakt gehen zwischen möglichst angemessenen Antworten, die er in Resolution oder Erklärung gießt, und er muss abschätzen, ob das, was er fordert oder was er letzten Endes die Staaten fordert zu tun, ob die auch bereit sind, das zu tun. Und wenn der Sicherheitsrat, und es ist in der Vergangenheit passiert und auch mehrmals sehr unglücklich geendet, wenn der Sicherheitsrat sogenannte, man nennt es einen Weihnachtsbaum-Resolution macht, also Resolutionen, an denen alle schönen Wünsche gehängt werden, was man in diesem oder jenem Konflikt tun kann, aber am Ende setzt es keiner um. Dann beschädigt das die Vereinten Nationen, dann beschädigt das den Sicherheitsrat, weil man beim nächsten Mal nicht mehr glaubt, dass es funktioniert. Und wenn man jetzt gegenüber Nordkorea, um darauf zu kommen, eine Resolution verabschiedet, die vielleicht allen von vielen gehegten Wünschen, man müsste doch jetzt wirklich mal ernsthaft und wirklich, wenn man solche Resolutionen beschließt, aber im Vorhinein schon weiß, dass zum Beispiel China nicht bereit ist, die wirtschaftlichen Beziehungen komplett abzubrechen, dann würde es eigentlich nur den Sicherheitsrat oder sein Ansehen, seine Autorität beschädigen und beim nächsten Mal, wenn er gebraucht würde, wäre er nicht mehr so nutzvoll. Diesen Balanceakt muss man gehen und deswegen, und vielleicht, wenn man das sich mal näher vor Augen führt, wird auch klar, warum der Sicherheitsrat eben jetzt keine Weltregierung ist. Es ist er nämlich nicht.
0800 441 777, das ist die Telefonnummer zum Mitreden. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was kann die UNO bewirken? Und ich bin sicher, Sie verfolgen die Nachrichten, die Weltlage und überlegen sich, ja, welche Instanz könnte denn da wirklich eingreifen? Was meinen Sie zur Macht und zu Möglichkeiten der UNO? Gunter Pleuger, Sie waren lange Diplomat und waren auch im Weltsicherheitsrat. Kennen Sie Gefühle aus dieser Zeit, wo Sie sagen, ach, das ist jetzt aber mühsam und ich hätte es gern anders?
Also ich glaube, multilaterale Politik ist immer mühsam, weil Sie Entscheidungen mit Mehrheiten treffen müssen. Und da müssen Sie Beziehungen entwickeln zu allen Entscheidungsträgern, damit Sie am Schluss eine Mehrheit haben. Aber ich wollte noch eine Ergänzung zu dem vorherigen sagen. Die UNO kann selbstverständlich Völkerrecht setzen, und zwar in Gestalt des Sicherheitsrats. Der Sicherheitsrat kann Entscheidungen treffen, die nach Artikel 25 der Charta für alle Staaten verbindlich sind. Und damit ist das Völkerrecht. Und der Sicherheitsrat hat zwei Beispiele dafür geliefert, die auch funktionieren. Nämlich einmal die Resolution gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und zum anderen die Resolution gegen den Terrorismus. Beide Resolutionen enthalten wie viele Anweisungen an die Mitgliedstaaten, wie sie sich zu verhalten haben, um diese Resolutionen zu erfüllen. Und um die Erfüllung zu kontrollieren, hat der Sicherheitsrat Unterkommissionen des Sicherheitsrats eingerichtet für beide Themen, die mit den Staaten in Kontakt treten und fragen jedes Jahr, wie weit diese Resolutionen umgesetzt sind. Und die Mitgliedstaaten müssen darüber berichten. Und die Unterkommissionen prüfen das und empfehlen dann, je nach Lage, dem Sicherheitsrat entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn der betreffende Mitgliedstaat sagt, ich habe das alles zwar wunderbar geplant, aber mir fehlen die Mittel, dann kann der Sicherheitsrat beschließen, dem Staat die Mittel zur Verfügung zu stellen. Oder aber, wenn der Mitgliedstaat unwillig ist, dieses Völkerrecht umzusetzen, dann kann er auf Vorschlag dieser Kommission vom Sicherheitsrat auch mit Sanktionen belegt werden. Das heißt, der Sicherheitsrat kann schon auch völkerrechtlich in das Geschehen eingreifen. Die Frage am Schluss ist immer, ob die Mitgliedstaaten bereit sind, daran mitzuwirken.
Jörg Schwarte, wenn wir das hören von Gunter Pleuger und wir kennen diese Bilder aus dem Fernsehen, wo die Mächtigen im Rund sitzen, inwieweit wissen Sie, was da hinter den Kulissen passiert und ist dieses Rund, was wir da sehen, womöglich nur die Manege?
Es ist ein bisschen wie eine Bühne, das muss man schon so sagen. Und die Statements, die dann da gegeben werden, die sind auch die Statements für die Öffentlichkeit, für uns Journalisten. Wenn eine amerikanische Botschafterin dann ihren Text rausholt, wenn ein israelischer Botschafter tatsächlich eine Klarsichthülle vor sich liegen hat, in dem Regieanweisungen zu lesen waren. Unglücklicherweise gab es mal eine Kamera, die das von hinten gefilmt hat. Da hat er eine Bibel in der Hand und da stand dann auf dem Zettel, jetzt Bibel hochhalten. Das ist dann auch der UN-Sicherheitsrat. Das ist in der Tat eine Bühne, natürlich. Das ist auch eine Form der Selbstdarstellung und der Verkaufe der eigenen Politik. Trotzdem, es ist auch ein Forum, in dem 15 Nationen zusammensitzen. Und jetzt gerade sitzt in der Generalversammlung, da sitzt tatsächlich die Welt zusammen. Das gibt es nirgendwo anders. Da sitzt Nordkorea und hört zu, muss zuhören, will zuhören, ist jedenfalls da. Und solange die zuhören und noch miteinander reden oder aufeinander einreden, beschießen sie sich nicht. Ist ja auch was. Und ein Wort noch zu den Resolutionen zu Nordkorea. Da wurde immer gesagt, ach, das ist ja alles nicht so schlimm und nicht so resolut und das muss ja mehr sein. Erstens mal sollten die nächste Sanktionsrunde und die Sanktionsrunde, die gerade beschlossen ist, muss erstmal wirken, muss erstmal greifen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass China natürlich kein Interesse daran hat, Nordkorea zu erdrosseln. Dann hat China tatsächlich ein Problem, was jetzt gerade vorher in Syrien passiert ist. Dann kommen Millionen von Flüchtlingen aus Nordkorea. Ein Staat bricht zusammen und steht in China vor der Tür. Das will China unter allen Umständen vermeiden. Verständlicherweise kann man in diesem Zusammenhang nur sagen. Insofern sind da Dinge abzuwägen und dass der Sicherheitsrat in Sachen Nordkorea nicht einig sei, das kann man zuletzt eigentlich auch nicht sagen, denn diese Resolutionen wurden einstimmig beschlossen. Das hat der UN-Generalsekretär übrigens sehr gelobt, dass diese Haltung, Einstimmigkeit jetzt nach langer Zeit mal wieder da ist und der Sicherheitsrat sagt, wir stehen hier geschlossen auf dieser Seite und Nordkorea, ihr steht da.
Wenn Sie mir eine Ergänzung zu den Regieanweisungen erlauben, mit Donald Trump sehen wir ja gerade, wo es hinführen kann, wenn sich jemand überwiegend nicht an Regieanweisungen hält. Und das ist wohl auch nicht das Gelbe vom Ei. Man muss es, denke ich mal, schon so sehen, friedliche Beziehungen, kooperative Beziehungen zwischen Staaten aufzubauen, dauert lange, das berühmte Bohren dicker Bretter. Man kann sie aber ziemlich schnell kaputt machen, beschädigen, zerschlagen, wie wir es oft in den vergangenen Monaten und Jahren gesehen haben. Und deswegen ist mir eigentlich bisweilen lieber eine langweilige Vorlesesitzung, die zu etwas führt, als ein furioser Austausch mit Schuhe auf den Tisch geprügelt und sowas, wo am Ende dann wirklich nur das Zerwürfnis steht, was wieder Monate und Jahre dauert, zu kitten.
Sie hören also, wenn ich dazu noch mal was sagen darf.
Aber Herr Pleuch, immer, ja.
Also ich glaube, es ist sicherlich verfehlt, den Sicherheitsrat entweder zu verharmlosen als eine lustige Veranstaltung, und es ist genauso falsch zu glauben, dass da nicht verantwortungsvoll gehandelt wird. Und ich kann Ihnen nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als wir im Sicherheitsrat waren, 2003 bis 2005, und wir die Irak-Krise hatten, wo eine Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrats gekämpft hat dafür, dass dieser Krieg nicht legitimiert würde durch eine entsprechende Resolution. Das war in meinen 40 Jahren diplomatischem Dienst das Härteste, was ich miterlebt habe. Und da ist gekämpft worden und auch mit sehr, sehr harten Mitteln. Und
was sind harte Mittel?
Die Amerikaner haben versucht, allein 4 der 15 Botschafter im Sicherheitsrat abzuschießen. Und das ist ihnen nicht immer gelungen, aber bei einigen ist es gelungen. Und alle Botschafter wurden erheblich unter Druck gesetzt. Und das war, wie gesagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das kann ich nur sagen. Und vor allen Dingen, uns war allen bewusst, erstens mal, dass alles das, was der amerikanische Außenminister, den wir als Person eigentlich schätzten, dort im Sicherheitsrat vorgetragen hat, am 5. Februar 2003, dass das alles nicht stimmte, dass hier ein Krieg beschlossen werden sollte, der auf lauter unrichtigen, ja, auf Lügen beruhte. Und das Zweite war, dass wir alle wussten, dass in diesem Krieg Hunderttausende von Menschen umkommen. Und da fragt man sich, wofür? Zu welchem Zweck? Und das ist schon sehr belastend, kann ich nur sagen.
Wenn es alle wussten, warum gab es keine Verhinderung?
Es hat ja eine Verhinderung gegeben. Die Resolution, die diesen Krieg legitimieren sollte, ist ja nicht mal zur Abstimmung gestellt worden von den Amerikanern. Und die Amerikaner haben diesen Krieg ohne Legitimierung des Sicherheitsrats geführt, mhm, und damit Charta- und völkerrechtswidrig. Mhm.
Und ist das nicht für ein Mitglied eines Sicherheitsrates frustrierend?
Ja, ich glaube, der Frust kommt erst hinterher. Aber wenn darum gekämpft wird, dann kämpft man wirklich mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und vor allen Dingen versucht man, das mit guten Argumenten zu unterfüttern. Und die Tatsache, dass von den 15 Mitgliedern zu dieser Zeit von Beginn an bis zum Beginn des Krieges 11 Mitglieder des Sicherheitsrats, darunter auch kleinere Staaten, standhaft geblieben sind und sich geweigert haben, diesen Krieg zu legitimieren, das war schon eine Leistung.
Klaus-Dieter Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Herr Scholz.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Klaus-Peter Scholz, weil wie auch immer. Also mir ist eingefallen, die Gründung der UNO war ja im Grunde genommen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die entsprechenden Staaten, die Macht hatten, sich zusammengesetzt haben, überlegt haben, wie können wir verhindern, dass jemals noch so etwas passiert. Kriege, Massaker und wie auch immer, Völkermord. Nun würde ich einfach mal ganz einfach behaupten, dass der Sicherheitsrat unter anderem deshalb zum zahnlosen Papiertiger verkommen ist, weil die Täter heute mit in dem gleichen Gremium sitzen. Das wäre genauso, als ob Adolf Hitler damals bei der UNO mitgewirkt hätte. Und deshalb ist es natürlich klar, wenn ich an die USA denke, denke ich an die Napalm-Einsätze in Vietnam, wenn ich an China denke, denke ich an die massenhaften Todesurteile, bei Russland denke ich an die Annexion der Krim, bei Syrien denke ich an Giftgaseinsätze. Und die Täter sitzen im gleichen Gremium und sagen immer, nein, nein, da machen wir nichts. Und deshalb wäre mein Vorschlag, weil das so ist, kann diese Organisation nicht mehr funktionieren. Mir tun die Leute auch leid, die sich da engagieren, weil sie sich im Grunde genommen letztendlich auch nur zu Marionetten und Statisten degradieren lassen, weil sie definitiv keine Macht haben, müsste die ganze Organisation sich dahin wandeln, dass man sozusagen die Funktion sagt, dass wir diejenigen sind, die die entsprechenden Staaten, die sich nicht richtig verhalten, anklagen. Es ist eine Anklagebehörde, die detailliert beschreibt, warum zum Beispiel Putin das zulässt, dass, was weiß ich, Giftgas geworfen wird, warum ein amerikanischer Staat es zulässt, dass Napalm geschmissen wird. Und dass man gleichzeitig als Organisation weltweit aufruft, zum Beispiel diese Staaten beim Einkauf von Waren zu blockieren. Kauft keine russischen Waren, wenn die Russen nicht aufhören, die Krim zu haben. Und zwar die Endbevölkerung soll nicht mehr kaufen. Mhm. Das wäre nur eine Idee, mhm, weil die Staaten selber haben keine Macht, weil die Täter mit ihnen zusammen im gleichen Gremium sitzen. Und deshalb wird sich da nichts ändern.
Herr Stock, als Politikwissenschaftler, wenn Sie Herrn Scholz hören, das Wort Anklage, Gremium, können Sie sich solch eine Reform vorstellen, dass solch ein Gremium mehr anklagt?
Also mit Sicherheit nicht Staaten, aber danke, Herr Scholz, für die Vorlage, denn ich denke, da kann man an ein ganz wichtiges Merkmal der Vereinten Nationen noch mal kurz verdeutlichen. Was Sie beschrieben haben, ist ja eine Art Verteidigungsbündnis gegen wie auch immer geartete Schurkenstaaten. Ein Verteidigungsbündnis sind die Vereinten Nationen aber gerade nicht. Sie sind ein Bündnis kollektiver Sicherheit, das heißt, man gibt sich gemeinsam Regeln, versucht möglichst alle an Bord zu holen und alle darauf zu verpflichten, dass sie sich an den gleichen Regelkatalog halten und versucht dann, und deswegen, das ist vielleicht für manchmal auch verwunderlich, wenn mit Staaten, die offenkundig gerade auf einem Weg sind, der nicht zu Gutem führt, wenn die so, ich sag mal, zart angefasst werden, aber es sind Mitglieder dieses gleiche Staaten, souveräne Staaten, die respektvoll behandelt werden. Und ich denke, das ist gut, denn das Ausstoßen von Staaten aus der internationalen Staatengemeinschaft führt zu noch mehr Problemen. Was diese Anklage betrifft, um auch das nochmal deutlich zu machen, es gibt ja seit einigen Jahren den Internationalen Strafgerichtshof, der unter bestimmten Umständen tätig wird, um individuelle Verbrechen, also wirklich das, was wir auch als Strafrecht, als auf personenbezogenes Recht meinen würden, der so etwas verfolgt. Aber es ist gut, und ich betone, das ist wirklich gut, dass eben nicht komplette Staaten wegen Missetaten von Regierungsmitgliedern zum Beispiel verurteilt würden. Und es gibt durchaus schon Präzedenzfälle, zum Beispiel der kenianische Präsident Kenyatta, der als Staatsoberhaupt für interne Vorgänge vor diesem internationalen Strafgerichtshof verklagt wurde. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man eben nicht komplette Staaten in Sippenhaft nimmt und damit auch die Bevölkerung in Sippenhaft nimmt, sondern dass man wirklich versucht, Verantwortung auch an Personen festzumachen.
Ich habe noch das Wort Täter im Kopf von dem Hörer, Herr Pleuger. Hat er im gewissen Sinne recht? Ich nehme nicht das Wort Täter, sondern ich nenne es mal Bösewichte. Da sitzen 5 Bösewichte, jeder hat seine böse Politik und keiner will dem anderen angreifen bezüglich seiner Politik, dass sie sich gegenseitig auch schützen?
Tja, also die P5, glaube ich, gehen bei ihrer Entscheidungsfindung zunächst mal von ihren eigenen Interessen aus. Und da jedes der ständigen Mitglieder ein Vetorecht hat, wenn sie was verhindern wollen, brauchen sie die 4 anderen Kollegen nicht. Wenn aber sie einen Willen haben, eine bestimmte Entscheidung herbeizuführen, die über das eigene Land für die internationale Gemeinschaft notwendig oder nützlich ist, dann müssen sie sich nicht nur bei den 4 anderen ständigen Mitgliedern, sondern auch bei den 4 nicht ständigen Mitgliedern beliebt machen, damit sie die notwendigen 9 Stimmen zusammenkriegen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Generalversammlung. Ich kann nur immer wieder sagen, die UNO ist keine Weltregierung, sondern eine ständige Konferenz der Mitgliedstaaten. Und dort wird mit Mehrheiten entschieden. Wenn Sie einen Case haben, dann müssen Sie in der Generalversammlung eine Mehrheit der 193 Staaten auf Ihre Seite ziehen und dann die Abstimmung durchführen. Und es gibt ja auch viele Dinge, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Da brauchen Sie 128 von 193 Stimmen. Die zusammenzukriegen, ist nicht ganz einfach und das bedarf erheblicher Überzeugungsarbeit.
Heiko Adolf aus Feldberg. Guten Abend, Herr Adolf.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, und zwar ist mir aufgefallen, gerade zu Beginn der Sendung, dass doch wieder relativ deutlich und einseitig Donald Trump als böse dargestellt wird mit seiner Äußerung, dass er dieses Land dann irgendwie unter Beschuss nehmen wird, einer ihrer Hörer sprach auch von platt machen.
Nein, Herr Wallof, wir bleiben bei den Fakten. Das Zitat heißt völlige Zerstörung Nordkoreas.
Ich habe aber in den Nachrichten einen Fetzen gehört, der Originalrede vor der UNO. Da war die Rede von No Choice. Und zwar haben die Vereinigten Staaten haben schon einen Krieg geführt in Korea. Und der war mit konventionellen Mitteln nicht zu gewinnen. Und er hat eigentlich, in meiner Ansicht nach, hat er nur die Größe des Problems deutlich gemacht. Sie haben keine Wahl. Wenn irgendeiner ihrer Partner angegriffen wird oder die USA selber, wissen Sie, was passiert, wenn Sie einen konventionellen Krieg anfangen? Der ist nicht zu gewinnen und deshalb hat er gesagt, keine Wahl. Und das höre ich in Ihren bisherigen Ausführungen über Donald Trump nicht raus. Mhm. Auch diese Bezeichnung Rocketman, das ist eine Metapher auf eine Comicfigur, da geht es um Raketen. Und das ist so also seine eigene Art und Weise, wie er sich mit wenigen Worten kurz ausdrückt, um das Problem zu beschreiben.
Und das ist in Ihren Ohren richtig, so das so zu beschreiben?
Naja, es braucht da nicht viele Worte und jeder weiß, was gemeint ist. Aber der Schwerpunkt liegt bei mir darauf, dass er sagt, er hat keine Wahl.
Keine Wahl der Worte oder keine Wahl der Mittel?
Keine Wahl der Mittel. Weil konventionell irgendetwas zu tun ist versucht worden, das ging über Jahrzehnte und konnte dann nur schwer beendet werden. Und daran hat sich nichts geändert in all den Jahren.
Herr Adolf, wir fragen mal einen Diplomaten, Gunter Pleuger. Da sagt Herr Adolf, ja, der Präsident hat eigentlich keine Wahl und deshalb muss er auch Klartext reden. Ist das diplomatisch klug?
Ob es diplomatisch klug ist, ist eine Frage. Die andere Frage ist, ob eine solche Drohung mit der Vernichtung eines ganzen Staates völkerrechtswidrig ist oder nicht. Und wenn sie nach meiner Ansicht nach ist das nach der Charta der Vereinten Nationen verboten. Die Drohung mit Gewalt und die Gewalt, die darf man nach der Charta der Vereinten Nationen, und das ist Völkerrecht, nur in zwei Fällen durchbrechen. Das eine ist die Selbstverteidigung, aber nur, wenn man selbst angegriffen wird. Also präventive Selbstverteidigung gibt es nach der Charta nicht, wie sie ja auch schon mal behauptet worden ist. Und die zweite Möglichkeit, Gewalt anzuwenden, ist in der Charta geregelt, in Kapitel 7 der Charta. Mhm. Und das kann nur der Sicherheitsrat legitimieren.
Jörg Schwarte, ich gehe nochmal auf das Zitat, was Herr Adolf erwähnt hat, nämlich No Choice. Haben Sie das auch so gehört, dass das eigentlich ein überzeugendes Argument ist von Seiten Trumps? Es gibt keine Wahl, man muss dann zu diesen Mitteln greifen?
Also ich möchte hoffen, dass es noch eine Wahl gibt und dass er auch eine Wahl hat. Und ich glaube, es gibt auch eine Wahl für ihn. Aber was er tatsächlich gesagt hat, ist, wenn wir oder einer unserer Verbündeten angegriffen werden und uns verteidigen müssen, dann wird Nordkorea komplett zerstört werden. Das war nicht das erste Mal, dass Washington das gesagt hat. Das hat die Botschafterin Nikki Haley bereits am Sonntag in den Talkshows, so ist das hier, in Washington verbreitet und hat gesagt, niemand zweifelt daran, Nordkorea wird zerstört, wenn sie tatsächlich auf diesem Kurs weitermachen. Dass man das im Weltsaal der Vereinten Nationen macht, das hat eine besondere Qualität. Diese Drohung, Herr Pleuger hat es gesagt, ganz mal abgesehen vom Völkerrecht, Stilfragen, Rocketman, darüber kann man hinwegsehen. Aber ich glaube, dieser amerikanische Präsident hat eine Wahl, jenseits der Tatsache, einen dann angezettelten Atomkrieg zu führen. Und wir reden über 25 Millionen Menschen, die in Nordkorea leben. Wir reden über Südkorea, das 50 Kilometer die Hauptstadt Seoul entfernt ist von Nordkorea. Das wird ein so verheerendes Blutbad, auf das auch der UN-Generalsekretär hingewiesen hat, dass man das absolut nicht absehen kann. Das Pentagon hat, ja, man macht ja Probeläufe und Studien dazu, was passiert in den ersten Tagen. Erste Woche Krieg in Nordkorea, das sind Opferzahlen, die sind einfach nicht in Worte zu fassen.
Wilhelm Rolfing aus Minden, Westfalen. Guten Abend, Herr Rolfing.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich möchte zu dem Thema einfach nochmal feststellen, der Standort der UNO, das ist New York. Und New York ist Amerika. Und Amerika, genau dieses Amerika, ist der größte Geldgeber der UNO. Und die UNO hat einen Gedanken. Und der Gedanke ist Erhaltung von Weltfrieden und Menschenrechten. Und nun droht genau dieser größte Geldgeber einem kleinen Land wie Korea den totalen Krieg oder die totale Vernichtung an. Und was für mich pervers ist, dass weitere Große, die unmittelbar Anrainer sind und wirklich nahestehend diesem Korea sind, für mich einfach deutlich zu wenig tun, um Korea einzubremsen oder auch den Konflikt überhaupt zu entschärfen. Das ist auch ein Beispiel, was in Syrien läuft. Und darum bin ich also der Meinung, dass diese UNO inzwischen total und deutlich an Einfluss verloren hat. Und das finde ich schade.
Herr Rufing, aber wenn wir uns das anschauen mit Nordkorea, gibt es ja Resolutionen. Und man wartet jetzt ab, was diese Resolutionen, welchen Druck diese Resolutionen, welche Auswirkungen sie haben auf Nordkorea. Hm. Ist das nicht ein Mittel?
Ja, natürlich sind das Mittel. Aber ich sag mal, diese Mittel wirklich einsetzen könnten die unmittelbaren Anrainer. Zum Beispiel China hat für mich einen deutlichen Einfluss und hätte schon längst viel mehr tun müssen und können für mich, dass man also da in irgendeiner Form deutlich einschreitet. Und ich persönlich bin natürlich nicht vor Ort und ich bin nicht in Amerika. Es ist meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass China deutlich mehr hätte machen können und dass morgen vielleicht die USA viel mehr für China machen, im Gegenzug dann, wenn es eine andere Situation irgendwo auf dieser Welt gibt. Aber dieses Mächtespiel ist einfach für mich nicht vorhanden mehr. Also im Prinzip, dass der eine für den anderen dasteht und sich einsetzt, deutlich einsetzt, dass ich als Bürger, als kleiner Bürger das auch in ihren Nachrichten oder wo auch immer höre.
Was meinen Sie mit deutlich einsetzen?
Ja, ich sage mal, China hat doch im Prinzip totale Möglichkeiten, den Machthabern in Korea zu sagen, hör mal, wenn du hier irgendwo so weitermachst, kriegen wir die Atombombe auch ab. Und das wollen wir nicht. Und jetzt mach Schluss mit dem Spaß.
Mhm. Herr Pleuger, warum geschieht das nicht in dieser Deutlichkeit, wie sich das Herr Rolfing wünscht?
Ja, das kann ich schlecht beurteilen, aber da liegen natürlich unterschiedliche Interessen zugrunde, nicht? Denn die Chinesen fürchten natürlich auch, dass wenn der nordkoreanische Staat verschwindet, dass dann möglicherweise Korea unter amerikanischem Einfluss an den Grenzen Chinas steht. Und das wollen die natürlich verhindern. Insofern spielen hier auch natürlich wieder, wie immer, die Interessen einer Großmacht eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man aber anerkennen, haben die Chinesen den Sanktionen im Sicherheitsrat zugestimmt. Das heißt, sie sind auch der Auffassung, dass das Verhalten von Nordkorea nicht richtig ist. Und dass das zwischen den P5 möglich war, zeigt, dass hier doch gelegentlich auch mal Vernunft waltet.
Zum Schluss mal die Frage, Herr Pleuger. Nun hat der Außenminister Gabriel gesagt, in Sachen Nordkorea müsse man miteinander reden. Ist das eine Aktion, die eigentlich zeigt, naja, der Sicherheitsrat, das wirkt nicht so richtig und sucht der Außenminister da einen anderen Weg?
Nein, das eine schließt ja das andere nicht aus. Der Sicherheitsrat entscheidet ja nicht nur darüber, ob er militärisch in einen Konflikt eingreift oder ob er bestimmte Verhaltensmaßregeln gibt, sondern der Sicherheitsrat überlegt ja auch mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats und den betroffenen Staaten, wie man den Konflikt letztlich lösen kann. Und das geht in aller Regel nach den Erfahrungen, die wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, nicht militärisch. Die Probleme, die wir haben, müssen letztlich politisch durch Verhandlungen gelöst werden.
Aber ist ein Alleingang von Gabriel da sinnvoll oder hätte er nicht lieber sagen müssen, ihr vom UNO-Sicherheitsrat, ihr müsst reden? Er sagt ja, er schreibt das ja auf seine Fahne.
Also ich glaube, die Aufforderung, einen Konflikt durch Verhandlungen zu lösen, ist immer vernünftig. Denken Sie nur an das Beispiel Iran, wo alle Leute gesagt haben, die wollen die Atombombe bauen und das gar nicht zu machen. Und dann haben Deutschland und die 5 ständigen Mitglieder 4 Jahre lang mit Iran verhandelt und, wie ich meine, einen vernünftigen Kompromiss gefunden. Ich kann nur hoffen, dass der jetzt von diese Lösung da von Amerikanern nicht aufgegeben wird. Aber entscheidend ist, man wird die Konflikte nur lösen können. Man kann sie gelegentlich mit militärischen Mitteln eindämmen oder die Gewaltanwendung beenden. Aber der politische Konflikt, der dahinter steht, der kann nur durch Verhandlungen gelöst werden.
Jörg Schmarte, Sie beobachten noch weiter diese Versammlung der UN. Was erwarten Sie, passiert da noch in den nächsten Tagen?
Eine ganze Menge. Wir waren gerade beim Thema Iran. Und Herr Pleuger, ich teile Ihre Hoffnung, dass das Abkommen bestehen bleibt. Aber ich kann ganz kurz einen O-Ton einspielen von Donald Trump, was er heute dazu gesagt hat. Ah, jetzt kann ich ihn doch nicht einspielen. Er hat gesagt, es ist eine Peinlichkeit. Es ist eine Peinlichkeit, dieses Abkommen. Und dazu sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und morgen beispielsweise tritt der iranische Staatspräsident hier ans Mikrofon, Herr Rouhani. Und der hat gestern schon hier in New York gesagt, sollten die Amerikaner dieses Abkommen aufkündigen, dann werden die USA einen hohen, hohen Preis dafür zahlen. Das ist der nächste Konflikt, der sich abzeichnet am Horizont. Also das Atomabkommen mit dem Iran. Morgen redet der Iraner. Morgen übrigens auch ein Treffen aller Außenminister, der 5 ständigen Mitglieder und des deutschen Außenministers mit dem iranischen Präsidenten. Also es bleibt weiter spannend. Die Konflikte gehen hier jedenfalls bei den Vereinten Nationen nicht aus.
Und wir werden Sie weiter unterrichten auf NDR Info. Ich danke Ihnen, Herr Pleuger nach Berlin und Herrn Schwarte nach New York und Herrn Stock nach Halle, dass Sie sich heute Abend für uns Zeit genommen haben und für diese intensive Besprechung im Themenabend zum Thema Was kann die UNO bewirken? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen werden wir ganz menschlich, nicht politisch, sondern menschlich. Und wir reden über ein Thema, was ein wenig tabu ist, aber wir versuchen es trotzdem. Wir reden über Angst und über Panikattacken, die den Alltag womöglich schwierig machen oder gar blockieren. Wie kann man seine Angst eigentlich überwinden? Morgen ist jemand im Studio, der meint, das geschafft zu haben, und Menschen, die uns sagen, wie sowas gehen kann. Das morgen in der Redezeit. Jetzt wollte ich Ihnen sagen, Sie können anrufen, ja, ab 20.30 Uhr morgen oder sofort im Internet schreiben. Und Sie dürfen morgen auch anonym sein, weil das Thema Angst ist womöglich ein Thema, wo nicht jeder so freizügig drüber reden möchte. Das morgen um 21.05 Uhr in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohrmann, und wie immer Ihnen einen schönen Abend. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.